Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Als Lesung, wie gesagt, den Psalm 145 nach Luther 84. Gottes ewige Güte. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was da lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Wir wollen zusammen beten und wer kann, möchte sich bitte erheben. Herr, unser Gott und König, in dieses Lob wollen wir mit einstimmen. Du bist groß, erhaben, regierst diese Welt und hast dennoch einen liebevollen Blick auf uns. Lässt uns nicht alleine, hörst unser Rufen und erbarmst dich. Danke für deine unaussprechliche Liebe zu uns. Und du siehst uns hier in diesem Gottesdienst. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, dein Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du hören und reden segnest, dass du uns anrührst und veränderst und uns Kraft gibst für den Alltag, der vor uns liegt. Danke, Herr, dass wir mit deinem Segen rechnen dürfen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, vor 2 Monaten haben wir uns mit den ersten beiden Thesen des Barmer Bekenntnisses auseinandergesetzt. Es ging um das klare Bekenntnis zu Jesus Christus, unserem Herrn. Heute werden wir uns den 4 verbleibenden Thesen widmen. Es kann daher heute etwas länger dauern. Aber gut, in diesen vier Thesen geht es um unser Glaubensleben, die Kirche selbst, ihre Auseinandersetzung mit dem Staat und ihre Freiheit durch die Bevollmächtigung Gottes. An der Formulierung des Barmer Bekenntnisses Ende Mai 1941 waren drei später noch sehr bekannte und wirksame Theologen beteiligt. Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth und Martin Niemöller. Sie mussten alle dafür büßen. Dietrich Bonhoeffer wurde noch einen Monat vor Kriegsende hingerichtet. Karl Barth wurde als Schweizer des Landes verwiesen. Und Martin Niemöller war als Hitlers persönlicher Gefangener ab 1937 im KZ in Dachau eingesperrt. Wobei Niemöller war anfangs noch Nationalsozialist, hat zumindest die NSDAP gewählt, so sagte er. Und er glaubte mit dem Bekenntnis mit der Bekenntniserklärung unter anderem das Dritte Reich auf den richtigen Weg zurückzubringen. Erst viel später erkannte er die Unvereinbarkeit der Ausgrenzung von Menschen mit dem christlichen Glauben. Er erkannte, wie mit künstlichen Abgrenzungen zwischen Menschen Feindschaft, die Duldung von Unrecht und am Ende sogar Entgrenzung erzeugt werden kann. Dieses Verständnis brachte er nach dem Krieg in sein berühmtes Gedicht »Habe ich geschwiegen« ein. Als die Nazis die Kommunisten holte, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Katholiken holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Katholik. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Jude. Und als sie mich holten, war keiner da, der hätte protestieren können. Bei der Frage und Diskussion Anfang diesen Jahres, also im Mai 2024, ob wir uns als Christen am Protest für Demokratie und eine freie Gesellschaftsordnung beteiligen sollten, kam mir dieses Gedicht wieder in den Sinn. Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, weil die anderen Partner im Protest vielleicht nicht so sind, wie wir es uns wünschen, dann haben die Extremen es leicht. Wir wollen uns nicht mit anderen gleich machen, aber der Rechtsextremismus heute ist eine Gefahr für uns alle. Auch, aber nicht nur deswegen, habe ich das Barmer Bekenntnis zum Thema dieser Predigtreihe gemacht. Beim letzten Mal habe ich es schon mal gesagt und ich sage es heute erneut, die Formulierungen dieser Thesen sind so prägnant und so tiefgründig, dass praktisch jeder Einzelne eine Predigt hergeben würde. Man spürt förmlich die Wortgewalt von Bonhoeffer, Barth und Niemöller. Es geht ihnen um ihr höchstes Gut. Es geht ihnen um ihre Kirche. Machen wir mit der dritten These weiter. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, denn das Haupt ist Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben, wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft, wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünder, als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. In dem Bezug der damaligen Zeit ging es darum, dass die Gesellschaft in eine neue Ordnung gebracht werden sollte, die sogenannte Volksgemeinschaft des Dritten Reiches. Dabei gab es in dieser Gemeinschaft die unterschiedlichsten Abstufungen. Echte und gesunde Arier, also die Menschen reinen Blutes, was auch immer das sein soll, die gesund und zumindest nicht auffällig waren. Und darunter dann verschiedene Abstufungen weniger reinen Blutes und Menschen, die durch ihr Verhalten oder ihre körperliche Konstitution als eher unwertes oder sogar asoziales Leben erachtet wurden. Nur ein paar Beispiele dieser Einsortierung. Behinderte wurden als unnütze Esser diffamiert, die erst sterilisiert und dann getötet wurden. Politisch links Engagierte, also zum Beispiel Sozialdemokraten und Kommunisten, waren gleich wegzusperren und umzuerziehen. Und Verbrecher jedweder Art waren sowieso asozial und hatten in Zwangsarbeit zu verschwinden. Der Unrechtsstaat, die Diktatur des Dritten Reiches, weitete sich immer weiter aus und wurde bis zum Ende hin immer radikaler. 1934, also zu dem Zeitpunkt, als das Barmer Bekenntnis geschrieben worden ist, ist das alles noch am Anfang. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung, also am Anfang, und die Diktatur versuchte noch mit Gesetzen quasi die Dinge in ihrem Sinne zu regeln, scheinbar ordentlich, juristisch. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hatte man schon Berufsverbote erteilt für Juden und politisch unerwünschte Personen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs, das am 1. Januar 1934 in Kraft getreten ist, erlaubt die Zwangssterilisation von behinderten Menschen und Alkoholikern. Die Rassegesetze und das neue Reichsbürgergesetz tritt erst im Jahr darauf, 1935, in Kraft. Aber damit war dann die Ausgrenzung komplett. Den Verfassern der dritten These ist bewusst gewesen, dass für uns als Christen nur das Bekenntnis zu Christus zählt und dass die von Sünde Erlösten auf die Sünden der anderen in Liebe sehen. Ausgrenzung, Abstufung kann in der Kirche Jesu Christi nicht stattfinden. Und diese Botschaft der Liebe Christi darf nicht verändert werden. Ich finde es sehr passend, was die Deutsche Evangelische Allianz in diesem Mai 2024 zur sogenannten Flüchtlingsdebatte schrieb. Ich zitiere, und ihr könnt es mitlesen, hoffentlich: Wir treten für den uneingeschränkten Schutz aller Menschen ein, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihres Geschlechts, ihrer körperlichen oder geistigen Verfasstheit oder ihrem Glauben. Denn wir sehen die Achtung aller Menschen darin begründet, dass alle als Gottes Ebenbild eine unverlierbare Würde haben. Darum bitten wir alle in ihrem Reden und Handeln, die Würde aller zu wahren. In Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit, besonders aber mit unseren Glaubensgeschwistern in den internationalen Gemeinden in Deutschland, lehnen wir Rassismus in jeder Form ab. Jesus' Nachfolge und die rassistische Verachtung von Menschen schließen sich aus. Wir stehen für eine Gesellschaft, die jeden Menschen achtet und all diejenigen nach dem Maße des irgend Möglichen unterstützt, die als Verfolgte oder Vertriebene bei uns Schutz suchen. Dies tun wir im Hören auf Gottes Wort, das uns Fremden, Unterdrückten und Verfolgten zu dienen gebietet. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Kommen wir zur vierten These. Jesus Christus spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Die verschiedenen Ämter der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Eva hat es gerade angedeutet, in Deutschland herrschte der sogenannte Kirchenkampf. Und in diesem Kontext des Kirchenkampfes war das eine klare Kampfansage gegen Reichsbischof Müller, den von Hitler eingesetzten Reichsbischof der deutschen evangelischen Kirche, der von den deutschen Christen kam. Mehr noch, diese Aussage war ein Affront. Und ganz nebenbei macht der letzte Satz deutlich, dass auch Hitler nicht in die Belange der Kirche hineinreden darf. Das auch nur zu denken, geschweige dem auszusprechen, führte wenige Jahre später zu Todesurteilen. Das verdient unseren Respekt. Denn die bekennende Kirche kann der Gewalt des Staates nur Demut entgegensetzen. Die Demut vor Gott und den Geschwistern. Das ist ein von Gott gewolltes, klares Unterscheidungsmerkmal der Kirche gegenüber der Welt. Wenn wir ein Beispiel suchen für gelebtes Dienen unter verantwortlich Leitenden, dann steht hier vielleicht ein Johann Hinrich Wichern, ein Theodor Fliedner oder ein Friedrich Bodelschwing. Diese Art, den Menschen und gerade den Schwächsten zu dienen, bleibt für mich zutiefst beeindruckend und vorbildlich. Aber wir wissen natürlich alle, dass auch unsere Kirche und ihre Menschen immer wieder mit Hochmut zu kämpfen hat. Leitende Mitarbeiter genießen ihre verliehene Macht zu sehr, insbesondere wenn sie anfangen zu glauben, dass es ihre eigene Macht ist und sie es sich verdient haben. Dann nehmen sie sich selbst zu wichtig und schätzen andere gering. Das kann schlimme Züge haben, wie wir sie in den schrecklichen Missbrauchsvorfällen auch in unserer Kirche sehen. Für alle, die in der Verantwortung der Kirche stehen, ist dieses Jesuswort eine existenzielle Ermahnung. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet. Kommen wir zur These Nummer 5. Diese hat einen sehr kurzen Bibelvers, aber dafür eine eher lange Auslegung. Fürchtet Gott, ehrt den König. Es geht um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Diese Worte beschreiben in wenigen Sätzen die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers oder die auf Martin Luther zurückgeht. Das allein verwundert nicht, da diese Lehre seiner Zeit von allen lutherischen Landeskirchen natürlich anerkannt wurde. Aus diesen Worten klingt Respekt, eine hohe Anerkennung des Staates und seine Würdigung als göttliche Wohltat. Das ist für uns heute eher befremdlich, weil wir oft kritisch auf den Staat sehen. Aber für die Kirche damals war das eher eine Selbstverständlichkeit. Wir übersehen so leicht, dass evangelische Landeskirchen in der Kaiserzeit, also keine 15 Jahre vorher, sich praktisch als eine Art Staatskirche sahen. Als diejenigen, die den Gesalbten Gottes auf den Thron setzen und durch alle Widernisse hindurch stützen. Die Kirche war praktisch ein Teil des Staates. Und in der Zeit ohne Kaiser wünschten sich viele Kirchenoberen diese vermeintlich goldene Zeit zurück. Und schlimmer noch, Viele sahen in Hitler den von Gott auserwählten Retter des Landes. Ein kurzer Exkurs in die Kirchengeschichte. Die evangelische Kirche im 19. Jahrhundert war zu einer Veranstaltung des gehobenen Bürgertums geworden. Die diakonische Arbeit an den einfachen oder sogar kranken Menschen überließ man nur zu gern den freien Werken. Der inneren Mission, den Diakonissen oder Anstalten wie Bethel und dem Rauen Haus oder auch unserem Bruder Krawelecki, der Gründer unseres Werkes. Dass dies ein zentrales Anliegen der Kirche Jesu Christi sein müsste, war völlig aus dem Fokus geraten. Genauso wie die Frage, was eigentlich dem Seelenheil der Menschen dient, wo der Mensch Erlösung findet und wer eigentlich den Auftrag hat, die gute Nachricht zu verbreiten. In dieser fünften These wird eine Rückbesinnung auf den eigentlichen Auftrag der Kirche und darin die Abgrenzung gegenüber dem Staat erklärt. Diese Thesen haben ja immer drei Schritte, nämlich ein Bibelvers, dann eine Aussage und dann nochmal, was man noch dazu sagen möchte. Und das ist hier der dritte Teil von meiner fünften These. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Diese Worte werden heute manchmal etwas kritisch betrachtet, weil sie auf den ersten Blick ja gar nicht so sehr auf Distanz zum Unrechtsstaat zu gehen scheinen. Aber diese Sätze waren in Wahrheit Revolution. Ein Bruch mit dem jahrhundertealten Selbstverständnis von Kirche, das bis in die Zeit des Mittelalters reicht. Nun wird hier der Staat kritisch hinterfragt. Es wird die Einhaltung des Rechts auf Basis der göttlichen Ordnung eingefordert. Der Hinweis auf die Verantwortlichkeit des Staates gegenüber dem Schöpfer spricht Bände. Denn die Nazis und ihr Führer hatten zu dem Zeitpunkt schon lange beschlossen, dass über ihnen keiner mehr steht und dass sie niemanden gegenüber Rechenschaft ablegen. Bonhoeffer sagte dazu später, dass dieser Verstoß gegen diese göttliche Ordnung durchaus den Mord an dem Tyrannen rechtfertigt. Von daher, auch wenn es das nicht so scheinen mag, hier wird für die strikte Trennung von Staat und Kirche eingetreten. Eine Trennung, die wir heute viel mehr leben, als sich die Menschen das damals jemals hätten vorstellen können. Und dennoch wird heute noch eine stärkere Trennung eingefordert. Insbesondere dann, wenn Kirche den Staat an die Berücksichtigung der göttlichen Ordnung erinnert und in Christus begründetes ethisches Handeln von ihm einfordert, sei es bei der Bewahrung der Schöpfung, dem Eintreten für den Schutz des ungeborenen Lebens oder bei der Anerkennung von Flüchtlingen. Die fünfte These ist also eine Art Paradigmenwechsel in der Kirchengeschichte. Und sie war zutiefst mutig in der Nazizeit. Denn alles, was auf dem Weg zum totalen Staat störte, wurde damals ausgerottet. Ich habe vor 8 Wochen die Worte meines Großvaters zitiert oder die Schrift meines Großvaters zitiert. Wir haben die Worte gehört, wie es damals zuging. Verhaftungen, Vernehmungen, Verbote, Auflösungen und später, so erzählte er es mir, auch gezielte Einberufungen zu Arbeitsdienst und Wehrmacht. Jeder Widerstand wird gebrochen oder zumindest unterdrückt. Mit dieser Distanzierung zum Staat wird die bekennende Kirche tatsächliche Opposition und geht in die Verfolgung. Die sechste und letzte These beginnt mit einem Wort des Trostes, aber auch der Beständigkeit. Als hätten die Autoren schon geahnt, welch schwierige Zeiten auf die Gläubigen zukommen. Gleich 2 Bibelworte werden vorangestellt. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Gottes Wort ist nicht gebunden. Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Die Sache Christi und damit die Aufgabe der Kirche ist die Rettung der Menschen vor der ewigen Verdammnis. Und dies gründet nicht in dieser Welt. Kirche ist frei, weil sie von Gott kommt. Und unser Herr ist mit uns in aller Bedrängnis. Wir sind, und wir singen das nachher noch, von guten Mächten treu und still umgeben, wie Bonhoeffer es später schreibt. Gottes Wort geht über die Nichtigkeiten dieser Welt hinaus. Es ist eben nicht gebunden. Welch großartige Zusage wird uns hier vor Augen gemalt. Die Freiheit der Kirche ist ihre Berufung zur Mission, zur Gestaltung von Jüngerschaft, Nachfolge und der guten Nachricht von der Gnade Gottes. Und noch etwas Entscheidendes. Die Kirche kennt keine Unterwerfung unter den Zeitgeist. Obschon, das wissen wir auch, sie immer Antworten auf die Fragen der Gegenwart geben muss. Und ja, wir alle als Nachfolger Christi, als Kirche unseres Herrn, wir stehen stets in der Gefahr, nicht unserem Herrn zu folgen, sondern anderen und dabei seinen Willen im Weg zu stehen. Kirche darf sich nicht vereinnahmen lassen für die Ziele von anderen. Das ist für uns heute in einer liberalen Demokratie anders schwierig, als in autokratischen Diktaturen. Denn in der Demokratie sind wir selbst Herrscher über die Menschen. Das heißt, wir bestimmen auch mit das Schicksal der anderen. Schwierig bleibt es. Vielleicht wäre auch das einmal ein Thema, über das man mal nachdenken müsste. Wie auch immer. Die Kirche steht immer in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Zeit. Kirche, wie sie die Geschwister der Bekenntnisbewegung verstanden haben, ist eben nicht Institution oder Organisation. Sie ist keine staatstragende Säule, die nur gut heißt und unterstützt, was die Führung eines Landes tut. Nein, sie ist die Menge aller Gläubigen. Sie ist die Kyriake Ekklesia, wie Paulus es formuliert. Es sind die Herausgerufenen des Herrn. Und das ist das Bekenntnis dieser Herausgerufenen. Wir gehören zu Jesus Christus. Wir sind gerettet durch ihn. Diese Welt, in der wir leben, kann uns nicht mehr bieten als der auferstandene Herrn. Und wir fürchten uns nicht, denn Gott ist mit uns. Wer kann wider uns sein? Und deswegen bekennen wir gemeinsam mit unseren Geschwistern über diese 90 Jahre hinweg, du, Herr Jesu Christi, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.